together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt.
Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir haben heute wieder einen neuen Gast. Und
sieht man auch so gut, wenn du mit dem Auge zwinkerst.
Ja, ich wollte auch nur belustigen.
Das ist die Gelung.
Also, willkommen unserem Gast. Unser Gast ist heute der Christian. Christian ist 49, Sozialarbeiter, Coach und Qualitätsmanager.
Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Wir auch. Wir sind nämlich heute wieder von Milch mit Milch und Zucker Original Team.
Vollständig.
Ja. Also, hallo Christiane.
Hallo. Hallo Christian. Hallo Brenda.
Hallo. Christiane ist auch wieder gesund und hat eine normale Stimme.
Ja, ich bemühe mich. Ich werde versuchen, nicht ins Mikrofon zu husten oder zu niesen. Ich hoffe, es funktioniert.
Behalte eine Bazillen für dich. Das war mein Teil. Also, ja, ich übergebe jetzt an die Christiane, um das Thema vorzustellen.
Genau, weil das Thema ist diesmal besonders spannend. Und zwar haben wir in den kommenden 3 Wochen, weil in 3 Wochen ist Valentinstag. In den kommenden 3 Wochen haben wir 3...
Tatsächlich.
Ja, musst du gleich eintragen. ein Valentinstag-Special. Und zwar werden wir in den nächsten 3 Wochen, also in den 3 kommenden Wochen, 3 verschiedene Menschen in 3 verschiedenen Lebenssituationen interviewen. Und da bist du unser erster Gast von den 3. Und zwar haben wir für alle 3 dann das Thema verliebt, verlobt, verheiratet.
Oh.
Und da haben wir an dich gedacht. Ja, und da haben wir an dich gedacht, weil du hast uns gegenüber mal erwähnt, du würdest dich selbst als Serienmonogamisten bezeichnen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Situation, in der vielleicht auch viele andere sind und die interessant zu erörtern ist, was das überhaupt ist.
Ich muss da dazwischen noch einwerfen. Ich habe mit ein paar Bekannten und Freunden darüber gesprochen, dass wir dich heute interviewen. Erzählt eben, wie du kommst dran, weil du von dir selber sagst, dass du Serienmonogamist bist. Und ganz viele Leute sagen, Entschuldigung, was bitte? Und fangen mit dem Begriff gar nichts an. Das habe ich total interessant gefunden.
Das ist auch komisch. Also für mich ist das auch so ein, das ist halt im Sprachgebrauch Serienmonogamist.
Ja, aber es ist nicht mein, also der Begriff, den habe ich so nicht gesagt.
So nicht.
Das da kommen wir dann eh. Serienmonogamist habe ich gesagt, nein. Sicher nicht.
Wir werden das noch
erörtern.
Die erste
Frage.
Aber
ich weiß, was gemeint ist.
Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Erste Frage hast du aber, die noch nichts damit zu tun hat.
Ja, wir haben immer 4 Fragen, die wir am Anfang den Leuten stellen. Und weil wir jetzt in einer Special-Serie sind, haben wir 2 Fragen ein bisschen umgeändert. Das sind aber die zweiten 2 Fragen. Also die erste Frage ist, wie immer, ein guter Kaffee ist oder war für mich. Es muss jetzt nicht der Kaffee an sich sein, sondern es kann auch die Situation sein oder wo er war oder mit wem du getrunken hast. Einfach so eine Kaffeesituation, an die du dich gerne erinnerst.
Ja, da fällt mir sofort Kapstadt ein. Ich habe jetzt halt in Kapstadt gewohnt und gelebt und war auf einem Café mit einer sehr lieben Freundin, mit der Lucinda, die ich nach langer Zeit wieder mal gesehen habe. Und der Café war einfach ein sehr langer Café, weil wir sehr viel über unser Leben geredet haben und was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Was ich einer meiner schönsten Cafés in dem Sinne von Wiedersehen.
Und was hast du in Kapstadt gemacht?
Ich war für eine NGO tätig im Sportbereich. Für 10 Monate war ich unten. Was mir gut gefallen hat, war, dass die NGO sich die Leute selbst ausgesucht hat. Das war eine südafrikanische NGO, also nicht so dieses klassische, wir gescheiten Europäer machen Entwicklungshilfe und fahren runter und helfen den Armen da unten, weil die sind also dumm und wissen nichts. Sondern es war genau umgekehrt, das war eine NGO, die sich die Leute ausgesucht hat, die sie haben wollte.
Okay.
Und ich hatte aber einen Special Task, weil ich ja kein Sportlehrer bin und sonst waren das eher Sportstudenten, Studentinnen, die dann für ein halbes Jahr oder für ein Jahr untergegangen sind. Sie ist das auch als anrechnen lassen konnten, als Praktikumsjahr, wie das dort heißt.
Mhm.
Ja, und ich habe Coaching-Ausbildung und war dann zuständig für ein spezielles Projekt, das hieß Kicking AIDS Out. Und da ging es darum, HIV-AIDS-Awareness-Workshops abzuhalten mit Jugendlichen, die dann als Peers fungiert haben und dann wieder in ihren Communities mit Gleichaltrigen über das Thema diskutiert haben und Aufklärung betrieben haben. Das heißt, ich habe in dem Sinne nicht aufgeklärt, sondern ich habe quasi
trainiert,
um im Sinne der Peer-Education dann dort, dass sie dort selber tätig werden. Finde ich total spannendes Projekt. Und es war verknüpft nämlich mit Sport und Games. Und das war dann eben das Nette dran, dass es nicht so ein klassisches, irgendwie so eine Vortragsgeschichte ist, wo du dann sitzt und ja, da gibt es diese Ansteckungsszenarien und bla bla bla. sondern es ging darum, pädagogische Spiele zu machen, zum Beispiel ganz banale Ballspiele. Du hast zwei Teams, die gegeneinander antreten und du spielst Volleyball beispielsweise. Und dann setzt du dazwischen machst du einen Stopp, setzt dich nieder und sagst, okay, stell dir mal vor, der Ball ist das Virus und wir haben jetzt den Ball zwischen euch herum geschupft, heißt das jetzt automatisch, weil ihr den berührt habt, seid ihr bereits infiziert? Oder wie funktioniert das mit der Ansteckung? Mhm. Und dann bist du sofort in dem Thema drinnen und bist dann sehr rasch auf der Ebene, ja, welche Formen die Ansteckung gibt. Dann fragst du mal ab in der Gruppe, was wisst ihr schon? Dann kannst du auch diverse Mythen und so weiter aufklären, die da sehr vorherrschend sind. Wir halt sehr viel auch mit Traditional Healers, also in diesen kleinen Communities, wo ich unterwegs war. Ich war nur im Land unterwegs, in Dörfern, also ich war der einzige Weiße, bei schwarzen Gastfamilien gewohnt. Gibt es jetzt schon sehr viel, ja, traditionelle Medizin, aber auch sehr viel Aberglauben und so weiter. Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Kondom hast und du steckst das auf einen Stock vor die Hütte, dann bist du geschützt.
Okay.
So wie ein Totem quasi, das Kondom auf dem Stock.
Macht also einen Schutzschirm.
Genau, macht einen Schutzschirm und daher kann da nichts passieren.
Also geht dann ich meine, die Frage ist halt, das sind halt diese Mythen, die gibt es ja bei uns auch. Also obwohl wir in einer wesentlich vernetzteren, aufgeklärteren Umgebung sind, alles gibt es ja auch. Also das ist das Schlimme eigentlich, diese Vorurteile und diese Mythen, oder?
Ja, schlimm. Also ich verstand es aus der Tradition her, aber das ist für mich sehr naheliegend, dass das so gedacht wird. Ja.
Aber wie reagierst du darauf? Das finde ich interessant. Ja? Wie reagierst du darauf, wenn du sowas siehst? Ja? Weil du im ersten Moment natürlich denkst, also in meinem Fall als präpotente weiße Europäerin zu denken, Entschuldigung, aber das ist irgendwie... Aber es ist natürlich nicht, weil, ich meine, die Menschen glauben halt dran an das, was halt in ihrer Umgebung passiert. Aber wie reagierst du drauf? Und ich meine, du kannst nicht sagen, es ist ein Spaß, was jeder glaubt.
Na, gar nicht. Also meine eigenen Werte halte ich da sowieso zurück, weil das wäre genau das Falsche. Das wäre genau das, es kommt der Weiße und sagt uns, wie es geht. Sondern ich frage dann einfach in die Runde und dann wird sowieso darüber diskutiert, weil das ja nicht alle gleich sehen. Ne? Und dann bist du in dem Thema drinnen und kannst dann quasi das Gespräch hier dorthin lenken. Das ist halt auch dann Gesprächsführung, wo dann halt eher die wirklichen Ansteckungswege angesprochen werden und dann bleibst du dort hängen und fängst so an, quasi dann deine Themen einzupflegen. Das ist ein gewisses Fingerspitzengefühl und ja, eine gewisse Vertrauensbasis, die mal da sein muss.
Und wie wirkt das nachhaltig, dass das Problem ist, hat da...
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein Riesenproblem, weil es gab ja dann auch eine Evaluierung von diesem ganzen Killing It's Out-Programm, Jahre später, und da war schon so, dass die Nachhaltigkeit relativ gering war, weil das aber daran lag, dass es in den Communities dann niemanden gab, der quasi diesen drauf geschaut hat, also quasi das moderiert und angeleitet hat, dass es auch dann die Jugendlichen, wenn sie erwachsen sind, die nächsten Jugendlichen gibt, die das dann weiterführen. Ja. Also das war ein Manko in dem Programm damals, ich weiß es nicht, wie es heute ist, dass es dann nicht eine begleitende Person gab, die immer wieder darauf geschaut hat, dass der Prozess auch weitergeht.
Weil ich denke immer, es ist halt schwierig, wenn einmal oder eine kurze Zeit irgendwie eine Betreuung ist und dann nicht mehr.
Genau.
Gegenüber einer langen Tradition.
Genau, ja. Also es waren schon auch Lehrer dabei bei diesen Workshops. Ja. Also wir haben gesagt, die sind halt dann eher die Role Models, die das auch weitertragen. Das hängt dann immer von der Person ab, ja. In welcher Community es dann gut funktioniert hat und welcher weniger gut.
Würdest du es wieder machen? Würdest du, wenn du jetzt ein Angebot kriegen würdest, sagst, brauche ich nicht mal für den Satz fertig sagen, ist auch was.
Ich würde es wieder machen, weil es einfach für mich total bereichernd war. Ich meine, es war Volunteering, es war unbezahlt.
Okay.
Das heißt, ich kann das nicht ewig machen, aber für ein halbes Jahr oder so würde ich es wieder machen. Wobei das jetzt momentan nicht passend ist, durch dass ich eine neue Beziehung begonnen habe, letztes Frühjahr. Es ist derzeit für mich nicht denkbar, aber prinzipiell, weil es einfach so bereichernd war und weil ich das Land einfach wirklich total spannend finde, also auch mit allen Kulturschocks und was alles dazugehört, Apartheid, immer noch sehr stark da ist. Ich meine, ich kenne einfach sehr viele Leute unten und total liebe Leute und würde es deshalb
auch wieder machen.
Ich war nach 10 Jahren wieder unten, 2015 war das, also als Tourist, 3 Wochen lang, und das war total schön, weil das war, wie ich wieder in Kapstadt war, einfach das war wie heimkommen. Ich bin dort angekommen, ich kenne das da alles und ich fühle mich da total wohl und habe sofort die alten Erinnerungen gehabt, wie ich den Gassen herum Kirsch bin, und das ist schon ein Stück Heimat für mich, ja, wirklich.
Ja,
ich sage immer, Home ist where the heart is, und ich habe es einfach, ich liebe die Menschen dort und ich habe es einfach da genossen, die Zeit, auch wenn es mega anstrengend war und auch sehr schwierig. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie schön reden. Ich bin auch zweimal überfallen worden, das gehört halt auch irgendwie dazu. Als Weißer ist halt dort ein Angriffsziel, ja, weil Weiß ist reich und bist halt eine Minderheit mit knapp 10%. Aber das waren wenig negative Erlebnisse und das Positive überwiegt einfach.
Weil du gesagt hast, du erinnerst dich an den Kaffee zurück, an das Ereignis, wo du mit deiner
bekannten Kaffee hast. Das haben wir jetzt gestartet, genau. Das kann man dann auf Südafrika.
Gibt es eigentlich eine spezielle Art, wie man Südafrika-Kaffee trinkt? Oder ist das wie bei uns, also italienisch, oder ist es halt Cappuccino und Kaffee Latte
trinken? Also in den Lokalen ist es Cappuccino ist auch zum Teil sehr amerikanisiert. Mhm. Weil es ein englischsprachiges Land ist. Privat ist es eher, dass viel mit Milchpulver getrunken wird, also Pulverkaffee mit plus Milchpulver. Also keine Kaffeemaschinen, die in den Haushalten stehen oder so.
Was so Menschen oder Ereignisse, die dich geprägt haben?
In meinem Leben, prinzipiell?
Ja.
Naja, geprägt hat mich sicher mein Elternhaus, das eher konservativ war. Dementsprechend war ich immer der Revoluzzer und habe quasi, das Pendant gesucht. Also mein Vater war ein Gesundheitsapostel, der hat mir gesagt, jeden Tag einen Apfel essen und früh schlafen gehen und nichts rauchen, nichts trinken, dann wirst du gesund und lange leben. Dann habe ich natürlich das Gegenteil machen müssen.
Keinen Apfel gegessen?
Keinen Apfel gegessen. Nein. Ich habe geraucht und ich habe Party gemacht und habe die Nächte um die Ohren geschlagen. Meine Mutter war eher die Coole, an meinen Eltern sind beide schon verstorben. Liegen am Zentralfriedhof, Simmering.
Waren wir heute schon.
Ich wurde schon gefragt, warst du schon öfter in Simmering? Die haben gesagt, ja, am Zentralfriedhof war ich schon öfter.
Weil, das war die Aussage, weil wir alle irgendwo am Zentralfriedhof enden.
Nein, ich nicht.
Aber
ich lasse mich verbrennen und möchte, meine Asche soll verstreut werden am Meer.
Am Meer?
Ja.
An einem bestimmten Meer?
Am liebsten auf Hawaii.
Ich muss kurz bevor wir zu Hawaii kommen, etwas einwerfen, weil ich das gerade nicht immer so lustig finde. Für Leute aus Simmering ist es total normal, Sachen am Zentralfriedhof zu machen, zum Beispiel sich auf einen Kaffee zu treffen oder spazieren zu gehen. Also es ist für uns komplett normal. Mhm. Und wenn man das anderen Leuten erzählt, so, es gehen im Zentralfriedhof Leute joggen oder wir treffen uns auf einem Café, da sind noch Leute, die nicht aus dem Bezirk kommen, so, ein bisschen verrückt sein, aber schon. Aber für uns ist das so,
das ist komplett normal.
Ich denke überhaupt nicht so nach.
Ja, das ist eine riesige Grünarealzone. Ja. Ruhig.
Ruhig, ja. Stört einen nicht.
Idyllisch, stimmt.
Das ist die Nebengeschichte, die wir öfters diskutieren, weil es für uns so komplett normal ist.
Ah ja, und beim Elternhaus bei deiner Mama?
Ja, meine Mama, genau. Meine Mama hat sich auch geprägt, weil sie eher die Coole war und mich in meiner Selbstbestimmung schon gefördert hat, indem sie sich jetzt nicht so viel eingemischt hat in mein Leben. Mhm. Das reicht mich ja ewig an. Wobei im Schulischen schon, weil da hatte ich dann so meine Phase so mit 16, 17, wo ich viel Schule geschwänzt habe. Und dementsprechend waren dann meine Noten zwischen 4 und 5 und ich habe dann 3 Entscheidungsprüfungen gehabt vor der Sommerpause. Mhm. Da habe ich dann gemerkt, okay, es ist irgendwie ernst. Jetzt muss ich doch was lernen. Und da war sie aber auch also ziemlich voll unterstützt und hat gesagt, das machen wir schon, das schaffen wir schon. Wo sie mich nicht unterstützt hat, als ich darauf gekommen ist, dass ich geschwänzt habe und die Entschuldigungen gefälscht hatte, also mit ihrer Unterschrift. Da gab es dann nämlich einen Elternabend, wo sie dort war und offenbar der Klassenfall sind sie mit diesem, ihr Sohn war aber heuer schon sehr viel krank und so weiter. Und der hat schon was geahnt, wenn man das auch nicht bleibt, ne? Und hat ja diese vorgelegte Unterschriften und sie hat dann gesehen, ihre gefälschte Unterschrift auf diesen Ja, und ich war zu Hause und habe Herzklopfen gehabt, ich wusste irgendwie, wenn sie heimkommt, irgendwas ist da. Ich habe das so gespürt, ja. Dass der Ungemach auch mitzukommen. Und genauso war es. Ich habe meine Mutter davor und danach nie wieder so fuchsteufelswild erlebt. Ich habe jetzt echt, glaube ich, die legt meine auf. Also ich wurde nie geschlagen, aber da war sie wirklich, glaube ich, knapp dann. Wut entbrannte Augen, völlig entsetzt. Also ihr Bild von diesem idealen Sohn ist komplett zusammengebrochen. Also ich habe da sie betrogen, hintergangen, Unterschrift gefälscht. Was ist mit mir los? Sie macht sich irrsinnige Sorgen, hat natürlich schlechtes Gewissen, verknüpft mit Sorgen machen und was ich für ein missratener Sohn bin. Das war echt.
Da kommt man auch nicht mehr raus. Also
ich habe mich dann aufs Klo geflüchtet, weil ich war echt, ich dachte, wo gehe ich jetzt hin? Ich war überfordert mit der Situation, weil ich meine Mutter auch nicht so kannte.
Und wird das dann gebessert?
Ich habe gewartet, bis sie die Wut verraucht hat, dann kam ich aus dem Klo wieder raus. Und dann war es auch wieder vorbei. Also dann,
ich nehme an, du hast danach auch nicht mehr die Unterschrift gefälscht, oder?
Es war dann gar nicht mehr so notwendig, dann, weil es war dann schon die 8. Klasse und dann war die Matur. Dann war die schlimmste Phase vorbei bei mir. Nein, aber ich habe es auch so nicht mehr gemacht, ja, das stimmt. Ja. Ich wollte noch dazu sagen, dass bei den Eltern immer das schlechte Gewissen, also was habe ich falsch gemacht, das ist dann so im Vordergrund. Ja. Mhm. Gottes Willen, weil ich habe das Kind erzogen und wie kann das jetzt passieren? Was habe ich falsch gemacht?
Würdest du jetzt
mit Vorwürfen gespickt.
Würdest du jetzt im Nachhinein das wieder so machen? Also würdest du immer noch die Unterschrift machen?
Ja, war eine coole Zeit.
Hat sich schon ausgezahlt.
Ja,
das war's. Ich hab letztens da war ein Comedy-Panel in England. Da, die haben halt erzählt, wie ihre Schulzeit war. Und haben dann halt alle eigentlich gesagt, ja, also in der Schule haben das nicht so gehabt. Und der eine hat gesagt, ja, also ich hab Schule super gefunden. Ich habe halt nur irgendwann drauf gekommen, dass ich jeden Tag hingehen muss. Das hat mir halt keiner gesagt vorher.
Blöde Geschichte.
Das habe ich jetzt nicht so super gefunden.
Ja, beim Papa ist natürlich auch noch, weil das jetzt wieder zupasst. Es gab Situationen, wo ich mich quasi unabsichtlich geoutet habe. Zwar zu einer Zeit, wo es noch nicht diese ganzen Online-Börsen und so weiter gab, sondern wo man noch schön altmodisch im Bazar eine Anzeige aufgegeben hat.
Okay.
Und ich war damals so 17, 18, das war halt die Zeit. Und ich habe mir das schön aufgeschrieben, habe das per Telefon aufgegeben. Ne? Und das war ein Festnetzapparat, habe den Zettel blöderweise liegen lassen, weil ich dann schnell weg haben müssen. Und habe den völlig vergessen gehabt, dass der Zettel dort liegt. Den hat meine Mutter gefunden, mit dem Text drauf. Ich meine, es war eh ein harmloser Text. Ja. Suche lieben Jungen, mit dem ich schöne Stunden verbringen kann, bla bla bla, also in die Richtung. Also nichts jetzt.
Das Wort Hengst ist nicht gefallen.
Ich war ja noch ganz naiv und frisch und so. Ja, und dann kam ich, kam jetzt spät heim und dann in der Früh hat mich deine Mutter darauf angesprochen und gesagt, ja, sie hat den Zettel gefunden und sie hat es meinem Vater übergeben als Familienoberhaupt und der wird dann mit mir ein ernstes Gespräch führen. Hat auch stattgefunden, das Gespräch war sehr unangenehm. Mein Vater war völlig entsetzt, hat gesagt, ja, was blöder Bub, was ist da eingefallen und bist gerade irgendwie schwer verwirrt und verbietet mir jetzt, sich jemals mit irgendjemandem zu treffen da und ich soll mir diese Flausen aus dem Kopf schlagen. Das ist so komplett.
Ja.
Das kann gar nicht sein, weil also sein Sohn. Seitdem war das Verhältnis dann zu meinem Vater, also noch einmal. Also schön. Davor war das mit dem, dass er also komplett andere Lebensphase hatte, also mit Apfelessen und gesund leben, das war nicht meins. Aber das war dann noch potenziert, ja, was es noch schwieriger gemacht hat und wo, weil ich auch so ein Schweigen dann zwischen uns da war, weil wir das nie wirklich gut besprechen konnten. Es wurde dann auch nicht mehr drüber gesprochen, aber erst dann, wie er dann also krank geworden ist, da gab es eine Situation, wo er im Spital war und wo er dann von sich aus plötzlich das Thema angesprochen hat.
Okay.
Ich war dann ziemlich überfordert, weil das sind 20 Jahre dazwischen vergangen, plötzlich kommt das von ihm. Ne? Mhm. Aber das war halt, wo es ihm schon auch gesundheitlich schlecht ging und wo er offenbar auch Dinge klären wollte oder die mit sehr beschäftigt. Und er hat das aber so irgendwie über 5 Ecken gemacht, weil es gab nämlich also ein Zweibettzimmer im AKH und der war aber gerade nicht da, der Zimmernachbar, und hat gesagt, ja, und ist, also der Zimmernachbar hält den überhaupt nicht aus, weil der das gerade über Homosexuelle ist, das so herzogen und hat geschimpft und ich meine, das ist ja eh was völlig Normales eigentlich und hat dann mir quasi durch die Blume zu verstehen gegeben, dass er das eh schon längst akzeptiert hatte.
Das war schön auch, oder?
Und das fand ich schon schön, dass das dann, also von mir wäre es nicht gekommen, weil einfach dieses Schweigen so stark war, also auch diese Beklemmung von meiner Seite. Ich hätte es nicht so ansprechen können bei ihm, weil in unserer Familie nie über Gefühle ehrlich so gesprochen wurde, das gab es nicht. Dass es von ihm kam, das war dann für mich auch irgendwie doch schön. Und dann ist dann wieder mehr Nähe entstanden einfach.
Und habt ihr dann nochmal darüber gesprochen oder war das so einfach eine Feststellung und dann?
Darüber gesprochen nicht, aber hat dann meinen Freund kennengelernt auch und dann war das, ja.
Okay, für ihn.
Okay, ja, akzeptiert, sagen wir so. Also jetzt die herzliche, also das ist die ganze Verwandtschaft und so weiter, dass wir darüber gesprochen hätten, das ist nicht passiert, aber es war zumindest okay.
Und deine Mutter?
Ähnlich, das ist halt eine andere Generation gewesen, also die haben jetzt...
Glaubst du, dass es mit der Generation zu tun hat?
Also bei mir erkläre ich es jetzt, was es damit zu tun hat. Und also das nicht über Gefühle sprechen, das hat mich schon sehr geprägt, ja. Also weil ich jemand bin, der jetzt das schon sehr... dem das sehr wichtig ist und der so viel macht. Aber ich habe das nicht gelernt. Ja. Ich habe auch meine Eltern nie gesehen, dass sie irgendwie herzlich miteinander umgehen oder was man halt so tut, wenn man verheiratet ist und mit getrennten Schlafzimmern und so. Also es war immer so, also ich habe das nie gesehen, ja, dass meine Eltern, also ich habe mir nicht vorstellen können, ja, dass die uns gezeugt haben. Also das war mir völlig, mich und meine Schwester. Also,
wie ist das
passiert? Das ist passiert, ja. Ich habe dann sogar eine Zeit lang geglaubt, mein Vater ist gar nicht mein Vater. So weit ist es sogar gegangen. Ich dachte, das kann gar nicht sein. Weil ich habe dann meine Mutter verdächtigt. Bei einem anderen Mann. Gut, das führt jetzt zu weit. Nächste Frage.
Aber wie hast du das dann gelernt, wenn du sagst, du bist eigentlich schon ein sehr gefühlsbetonter Mensch und lass das zu und redest darüber?
Gute Frage. Ich habe gar nicht so darüber nachgedacht bis jetzt. ich glaube einfach durch die Beziehungen, die ich dann einfach, also sowohl die soziale Familie, die ich mir gesucht habe, ja, also schwule Freunde und lesbische Freundinnen und so, wo halt ich auch so sein konnte, wie ich bin. Und dann, da sind wir vielleicht jetzt auch bei dem Thema mit der Monogamie, also dass eine Beziehung einfach total wichtig ist, weil ich mich da öffnen kann und ja, wissen, dass es auch sehr schmerzvoll sein kann, wenn man da ja, sich öffnet und auch angreifbar macht, verletzbar macht. Nur, was ich dabei erlebt habe, das war so intensiv, dass ich einfach voll drauf stehe und das irgendwie auch zu meinem Lebenskonzept geworden ist. Also wenn ich Beziehungen lebe, dann lebe ich sie intensiv und wirklich, also lasse mich da voll drauf ein, wenn ich mich mal dazu entschieden habe, wirklich diese Beziehung leben zu wollen und wenn ich merke, dass auch jemand, wo ich mir das vorstellen kann, dann haue ich mich da voll rein und das ist, macht auch verletzbar natürlich, weil du nie weißt, ja.
Wie ist so ein Entscheidungsprozess? Also wenn du sagst, wenn ich entschieden habe, die Beziehung zu leben, wie entscheidet man sowas?
Na gut, jetzt tut mir schon leichter, weil jetzt habe ich schon Erfahrungswerte gesammelt. Ne? Also ich habe schon, wenn ich jetzt zusammenrechne, also ich habe jetzt dann 4 langjährige Beziehungen gehabt. Lange heißt von 5 bis 12 Jahre. Da lernst du einfach auch, also damit umzugehen oder wie, also was so die Signale sind oder was für mich so wichtige Anknüpfungspunkte sind, wo ich dann sage, okay, bei dem kann ich mir das jetzt vorstellen. Ne?
Aber was ist so
interessant? Es muss ein gegenseitiges sein. Ja? Also, du lernst jetzt jemanden kennen, ja? Und dann spürst du ein gewisses Verliebtsein oder irgendwie ein Kribbeln im Bauch, denkst, wow, der ist irgendwie süß, sexy, was auch immer.
Weil das sind meistens die blöden Entscheidungen da.
Dann ist einmal okay, so ein gewisses Schwärmen da und denkst, ja, dem würde ich gerne ins Bett gehen und so. Also wenn es wirklich nur um Sexualität geht, dann ist das schon mal ein Ausschließungskriterium. Ja? Also da muss einmal zwischenmenschlich muss einmal viel mehr da sein. Das kannst du sowieso nur erfahren, indem du mit ihm was magst, ja, gemeinsame Interessen entwickelst oder was trinken gehst, auf ein Konzert gehst oder was auch immer, Radl fahren gehst, schwimmen gehst, wo du einfach merkst, gibt es gemeinsame Anknüpfungspunkte abseits der Sexualität. Ja, und dann schaue ich einfach, ob diese Anknüpfungspunkte halt jetzt wirklich nur als Kino gehen, also Kinobesuch ist und dann das war's, oder man noch mehr zu sagen hat miteinander, also mehr zu reden hat und Interesse besteht, ja, auch die Menschen kennenzulernen, ja, und den Charakter kennenzulernen. Und beim Charakter ist mir halt wichtig, dass ich das Gefühl habe, okay, dem kann ich vertrauen. Und das ist etwas, was sich aber verletzlich und angreifbar macht, ja, weil das Vertrauen muss man mal voraussetzen. Meine, du kannst es, was sollst du machen? Ja. Soll man das dann schriftlich geben? Ja. Ich bin vertrauenswürdig und ich...
Strafregisterauszug?
Genau, ja. Also, so wird es auch nicht funktionieren. Ja. Also du brauchst, glaube ich, aber ein gewisses Grundvertrauen und das hängt wieder mit der eigenen Persönlichkeit zusammen, die einfach da sein muss. Und du musst einfach die Offenheit haben oder mal in deinem Leben gerade eine Phase haben, wo du so stabil bist, dass du sagst, also bei mir passt immer alles. Und dann kann ich mich erst überhaupt einmal öffnen und auf jemand anderen zugehen, ja, und auch Liebe geben. Mhm. Weil wenn ich mit mir selber so verstrickt bin und gerade so viele Probleme habe, bin ich gar nicht offen, dass ich jemanden kennenlernen will, dann muss ich mein eigenes Leben wieder auf die Reihe kriegen. Die Phasen hatte ich auch. Also es ist nicht so, dass ich jetzt immer in Beziehungen war. Und dazwischen gab es so Phasen, wo ich das nicht hatte und wo es super war und wo ich mich für ausgelebt habe. Ich kann auch ohne Beziehung leben. Es ist nicht so, dass ich ein bisschen unglücklich werde, wenn ich keine Beziehung habe. Ja. Ja. Aber nach einer gewissen Zeit merke ich dann, das war zuletzt eben, also weil da war auch fast ein Loch von 2 Jahren, wo ich merke, irgendwas fehlt mir da im Leben. Also es ist halt für mich ein Lebenskonzept, dass ich Dinge gerne teilen möchte. Mhm. Und es ist zwar nett, mit Freunden auf ein Bier zu gehen für 1-2 Stunden, aber es ist nett, aber es ist mir zu wenig. Ja. Sondern also ich bin halt jemand, der gerne ja, auch sein Leben teilt mit jemand anderem. Im Positiven und im Negativen. Das gehört dann auch dazu.
Ich habe mal ein Interview gehabt mit einer Frau, die hat ein Buch geschrieben und leider habe ich vergessen, wie das Buch heißt, weil es hat mich wirklich interessiert zu lesen. Und die hat gesagt, sie hat das getestet mit 3 verschiedenen Männern, es waren 3 Männer, eine Beziehung zu führen parallel. Und es war einer für Sex, einer für Unterhaltung und einer für Emotion. Und sie hat quasi das gemacht, weil sie das findet, dass es sehr, sehr schwer ist, einer Person alle diese 3 Rollen irgendwie zu vereinen. Und sie hat gesagt, das ist halt die große Kunst wahrscheinlich. Und sie hat aber für sich befunden, dass diese Aufteilung für sie viel entspannter war, weil sie hat auch genau gewusst, was sie von dem anderen will und erwarten kann und erwartet. Ja.
Wo die Grenzen sind auch.
Wo die Grenzen sind auch. Und sie hat halt der für die Emotionen zuständig war, da war sie halt wurscht, was den Beruf macht zum Beispiel. Das macht es aber auch, es macht es leicht auch für den anderen. Wobei ich in Frage stelle, dass die anderen gewusst, dass die Männer gewusst haben, dass sie da bei diesem Experiment dabei sind. Aber das ist meine Interpretation.
Ja, vor allem umgekehrt wäre es ja dann so, dass sie für alle drei Männer ja trotzdem dann alle drei Sachen beinhalten hätte müssen. Also selbst bei dem Emotionsmann wäre sie trotzdem noch irgendwie die geile Sexgöttin und dann noch die, was weiß ich was, die Bespaßerin.
Ja.
Also dass sie schon die drei Rollen intus gehabt hat, die anderen drei für sie aber nicht. Weil mir ist vorher eine Frage eingefallen, wie du gesagt hast, dass du dich schon, wenn du eine Beziehung hast, dann gibst du dich auch der Beziehung hin und das ist dann, das ist für dich. Es gibt ja auch oft das Problem, oder das hört man dann so in Freundeskreisen, du gehst so in deiner Beziehung auf, du hast keine eigene Persönlichkeit mehr, du bist kein Du mehr, du bist nur mehr ein Ihr oder ein Wir. Kennst du das Problem oder siehst du das als Problem?
Problem als Herausforderung schon, weil natürlich, je mehr Zeit du mit jemandem verbringst, desto mehr näherst du dich auch an. Und ich meine, jetzt mit meinem jetzigen Partner, wir machen ja Spaß drüber, ne? Also wenn wir dann shoppen gehen und dann sehen wir eine Jacke, die uns beiden gefallen, sagen, okay, dann kaufen wir uns das beide und geben uns den Partner. Sind wir schon so weit, ja. Und du aufgrund der, also so richtig Partnerlook wird es bei uns nie geben, weil unsere Körpergrößen unterschiedlich sind und er Glatze hat und ich habe Haare. Also es gibt von äußerlichen Merkmalen gibt es immer schon mal Unterschiede, die jetzt
euch nicht zu Zwillingen machen.
Nicht zu Zwillingen machen, sagen wir mal so. Aber ja, natürlich ist es ein Thema und bei meinen ehemaligen Beziehungen habe ich dann schon gemerkt, dass irgendwie der Freundeskreis sich dann auch verändert oder einschränkt, weil du dann halt ja, in einem gewissen sozialen Umfeld dich bewegst. Und wie viel Zeit bleibt dann noch, um zum Beispiel meine alten Freunde zu treffen? Mhm. Ja. Und das habe ich jetzt dann wieder aufleben lassen. Jetzt im letzten Jahr habe ich gemerkt, irgendwie, ja, das tut mir nicht leid. Ja. Und habe dann auch zum ersten Mal wieder Weihnachtskarten geschrieben, weil man das finde ich, ist eine nette altmodische Methode. Mhm. Also mit einem Foto von mir und von meinem Partner. Das ist selber so ein Foto. Und haben das aber auch dann ausgedruckt und also wirklich so als klassische Weihnachtskarte verschickt. Und da habe ich dann auch meine alten Kontakte angerufen, ich hatte ja keine Adressen mehr, weil heutzutage hast du das immer nicht mehr, weil du magst alles per Mail und WhatsApp und whatever. Und habe sie nach den Physical Address, also nach den Adressen gefragt. Die haben sich alle durch die Bank gefreut und so, war super, voll nette Idee. Habe dann meine alten Sozialkontakte auch wieder aufleben lassen. Also da sehe ich bei mir eine Gefahr oder eine Herausforderung, also weil es auch eine zeitliche Komponente ist, wo ist dann noch der Ort, wo du das alles unterbringst, was du mit dem Job und so weiter machen möchtest. So Symbiose und so, also bin ich jetzt, ja vielleicht ist nicht unbedingt anfällig, aber es ist mir bewusst, dass das schon ein Thema ist. Aber jetzt in dem Fall ist es so, dass wir zwei getrennte Wohnsitze haben und das macht schon auch sehr viel aus und das wollen wir beide so auch belassen, einfach auch unseren Freiraum zu haben, weil es ist
dann ja ein Rückzugsort, wo man dann halt...
Genau, ein Rückzugsort und das ist irgendwie cool, dass wir da einmal sind wir das Wochenende bei ihm, einmal sind wir das Wochenende bei mir, der andere fühlt, das ist Urlaub, musst dich um nichts kümmern, musst nicht putzen, nichts einkaufen. Wie ist bekocht oder umgekehrt, ich bekoche ihn und es hat irgendwie auch viele Vorteile, das getrennt wohnen. Also zusammenwohnen, das kann ich mir jetzt, ich will es jetzt nicht komplett ausschließen für den Rest meines Lebens, aber dadurch, dass ich so lange zusammen gewohnt habe und das ist ehrlich sehr genieße, dass ich die Wohnung für mich alleine habe. Also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen und derzeit genieße ich das sehr und dadurch ist aber auch die Gefahr, in Anführungszeichen, dass man geringer nur noch zusammenpickt und so geringer. Weil jeder hat sein eigenes Berufsleben und seine Freunde und dann gibt es auch das Gemeinsame, das sich ein bisschen vermischt, aber es gibt auch den Freiraum, dass wir nicht jeden Tag miteinander übernachten und uns nicht jeden Tag sehen, aber die Wochenenden halt schon. Oder auch unter der Woche schlafe ich mal bei ihm oder wer bei mir, aber es ist nicht so, dass wir tagtäglich zusammen sind und das passt für mich.
Da fällt dann wahrscheinlich auch wir sind in so einer Routine drinnen, dass es dann schnell langweilig wird. Oder so. Das fällt dann natürlich auch weg.
Genau. Das hast du natürlich, wenn du zusammen wohnst und den Alltag verbringst, eher, wobei es immer davon abhängt, was der andere auch tut. Also bei meinem vorigen Partner war es so, dass der am Vormittag zu Hause war und dann erst am Nachmittag zu arbeiten begonnen hat. Bei mir war es genau umgekehrt. Das heißt, es war schon, dass wir auch unseren Freiraum hatten, weil wir den Vormittag für sich hatte. Ich hatte dann, das heißt, am Abend heimkommen um 9:30. Das hatte ich dann dazwischen Zeit für mich. Also es war auch nicht so, dass wir jetzt wirklich von 9 to 5 bei der gleiche Job und gleiche Freizeit gehabt hätten. Das hat natürlich auch wieder bewirkt, dass wir zusammen gewohnt haben, aber trotzdem unsere Phasen hatten, wo wir uns nicht gesehen haben.
Aber trotzdem war es den Alltag von Berg auf das Klopapier und wer putzt und wer und so.
Ja, das haben wir immer gemeinsam gemacht. Also das war immer. Okay. Da gab es dadurch, dass wir beide nur Montag bis Donnerstag gearbeitet haben, gab es Freitag den Einkaufs- und Putztag und dann war das Wochenende Samstag, Sonntag for free.
So. Aber glaubst du, dass man auch, dass man, damit eine Beziehung gut funktionieren kann, dass man auch gut alleine sein können, genau. sein muss?
Sein muss, sollte.
Jetzt waren ein bisschen viele Wärme in dem Saal. Ich weiß, was du meinst.
Also für mich stimmt das auf jeden Fall. Dadurch ist das mit der Symbiose oder mit diesem vielleicht auch nicht so das Thema bei mir, weil, wie gesagt, ich komme sehr gut mit mir allein zurecht und ich vergehe nicht vor Sehnsucht, wenn ich mal einen Tag ihn nicht sehe oder so. Das finde ich schon wichtig. Also aber das hat sich entwickelt. Ich meine, mit 20 habe ich das sicher anders gedacht oder gar nicht darüber nachgedacht, habe ich einfach in den Tag hineingelebt. Jetzt ist es schon so, dass ich halt irgendwie bewusster lebe oder halt mehr plane als früher, wenn ich mal das an früher denke, habe ich einfach halt auf morgen gelebt und das nächstes Jahr, wenn mir wurscht, was da ist, vielleicht bin ich schon tot oder keine Ahnung. Also,
weniger
geplant. Ja, und jetzt sind wir schon in Wien am Urlaubsplanung für dieses Jahr und so. Also, es wird mehr geplant. Na, jetzt fliegen wir nach Gran Canaria, dann ist noch Sri Lanka, so irgendwie in Gedanken, wobei, das verschieben wir vielleicht auf nächstes Jahr, das weiß ich noch nicht. Das ist noch Und zu meinem Geburtstag ist es zu Paris angedacht.
Auch schön.
Aber noch nichts ist fix, also nichts gebucht, aber es ist so.
Aber ist es nicht mehr so schwierig, wenn man so große Geburtstage, große Feiertage, Valentinstag, dass da auch total viel oft mit Erwartungen gehantiert wird, was man sich erwartet. Zum Beispiel eine Bekannte, die war schon lange mit ihrem Partner zusammen, das war schon irgendwie so, sie hat immer schon so Scherze gemacht, wie ihr Verlobungsring ausschauen wird. Also es war dann, ich kannte ihn halt nicht, aber da denkt man halt, dass es schon irgendwie ein gemeinsamer Scherz ist. Und die waren also, weiß ich, 4-5 Jahre zusammen. Er hat sie eingeladen zum Valentinstag nach Venedig.
Blöd.
Und sie hat noch ein paar Tage vorher Geburtstag auch, ja, also. Und wir waren alle so. Also,
okay, und das war dann die Erwartungshaltung.
Gibt sicher einen Ring. Also, ich meine, ehrlich.
Das ist schon so ein Spannungsaufbau.
Ja, es gab keinen Ring. Er hat das gar nicht verstanden, warum da irgendwer glauben hat können, dass es einen Ring gibt. Was ich aus seiner Sicht sogar verstehe. Ne? Er hat sich gedacht, Venedig cool, ist gute Entfernung, gibt es ein gutes Angebot, wie auch immer. Fasching ist auch, passt schon, ne?
Fasching.
Ja, kann immer in Venedig. Ja, aber im Grunde war sie 4 Tage angefressen, dass sie keinen Ring gekriegt hat.
Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, der Valentinstag ist ein Frauending. Also Männer haben mit diesen Valentinstags prinzipiell nichts am Hut. Mir ist der komplett piep egal. Ich verstehe das Ganze
drum herum. Also ich kenne schon Männer, die das nicht egal ist.
Ja, ich kenne niemanden.
Echt. Oh ja, voll.
Also ich finde, das ist so eine. Ich mag Feiertage prinzipiell, weil ich es nett finde. Man ja sicher, man sollte für seinen Partner da sein 365 Tage im Jahr, bla bla, eh. Aber
kannst du das bitte dem Rory erzählen? Bla bla, eh.
Aber ich finde es halt trotzdem nett, wenn man dann irgendwie mitten in der Woche einen Tag hat, weil das dann eben der Valentinstag ist, wo man sich dann irgendwie besonders, genau, das bewusst macht. Und es ist schon nett, dass man wen hat und dann kriegst halt trotzdem Blumen. Oder also ich finde das jetzt nicht tragisch. Es gibt ja auch diese Gruppierung, die extrem groß ist, die diesen Valentinstag ja komplett verteufelt. Also. Und sagt, das ist eine Geldmacherei und das ist erfunden von der Grußkartenindustrie und was weiß ich was.
Ja, damit kann ich durchaus anfangen mit der Argumentation. Aber für mich ist es ähnlich wie Muttertag. Das ist auch für mich so, was brauche ich das? Ja.
Das ist, da bin ich total bei dir, Christiane. Ich mag so Traditionen. Also ich Valentinstag ist jetzt nicht mein besonderer Special-Tag, aber deswegen mag ich auch Weihnachten zum Beispiel. Ich mag das, dass man sich irgendwann Zeit nimmt, auch über andere Menschen im Leben nachzudenken und sagen, okay, wie kann ich dem oder der eine Freude machen oder wie kann ich dem oder der zeigen, wie wichtig sie für mich in meinem Leben ist oder so. Und das muss, also da brauche ich jetzt nicht einen vorgestellten Muttertag oder Valentinstag oder was der Kuckuck, aber ich finde es trotzdem schön, dass es sowas gibt. Dass man sich dann auch irgendwie zusammennimmt und sagt, okay, ich finde Weihnachten ist da sehr wichtig in meiner persönlichen Geschichte.
Weihnachten ist immer wichtig.
Mir ist halt zum Beispiel Silvester komplett wurscht, aber wir müssen wirklich mehr Weihnachtssorge hier verbreiten.
Wir werden jetzt einfach in jeder Folge einmal Weihnachten erwähnen.
Nein, ich habe sie. Also diesmal habe ich es wirklich auch wirklich.
Also schon allein mit
meiner Schwester am 1. Dezember zum Keksebacken angefangen. Und dadurch, dass es meinem Partner wichtig ist, Weihnachten, habe ich das schon auch verstanden und habe mich da auch
darauf eingelassen.
Und für meinen Sohn ist halt, das habe ich schon gemerkt, dass wenn mein Kind hat, das Weihnachten halt das wirkliche Weihnachten eigentlich, ja. Mhm. Weil wenn das ja gerne gestärmelt dann von diesem riesen Baum steht mit den leuchtenden Kerzen, wir haben halt wirkliche Leuchten, also wirkliche Lichter, nicht.
Oder echte Kerzen.
Echte Kerzen, ja. Mit Ausblasen und Anzünden und so. Da habe ich dann verstanden, okay, also für ihn ist es wirklich, ist diese Leuchte in den Augen sind. was Besonderes, ja. Und für Erwachsene ist es jetzt, ja.
Du hast meine Augen noch nicht sehen, Christian.
Fallen
aus dem Schädel. Wieder, red nicht so. Oberweihnachtsfreak hier in dieser Runde, ja.
Nein, ich hatte mir vor, eine Karte zu machen, wo ich der Grinch spiele. Aber irgendwie.
Ich fand das sehr vom schön Motiv. Und,
ja, danke. Vom Motiv haben wir dann nichts Gescheites gefunden. Außerdem hätte ich mich bemalen müssen. Ich habe keinen Bock, mich grün anmalen.
Nämlich nur für ein Foto.
Ja, eben, ja. Der Aufwand ist dann doch.
Ich weiß nicht, ich mag es bei Weihnachten, dass sich Leute doch nochmal zusammennehmen und sagen, okay, mir ist es schon wichtig, dass man sich sieht und dass man irgendwie, wir haben vor Weihnachten mit ein paar Freunden, die wir in der Runde sicher schon seit eineinhalb Jahren nicht gesehen haben, nochmal Kekse gegessen und da hat jeder irgendwie geschaut, doch sich nochmal zusammenzunehmen und Zeit zu nehmen und ja. Irgendwie, und das finde ich besonders. Also mir geht es auch jetzt nicht um Geschenke oder sowas, sondern ich finde es immer wichtig oder schön, dass man einfach Menschen sagt, dass sie einem so wichtig sind, dass man sich die Zeit nimmt.
Mhm. Und damit kann ich was anfangen. So wie mit meinen Grußkarten. Ja. Ich habe ja vorher erzählt, ja, dass ich wieder begonnen habe, solche Weihnachtskarten zu schreiben, und die haben sich alle gefreut, ja, dass ich mich gemeldet habe. Das war für mich dann auch was Besonderes. Ja.
Also doch
was mal ich nicht gemacht hätte, was ich nicht gemacht hätte, wenn das nicht Weihnachten
das stimmt, ja.
gewesen wäre. So.
Ja.
Wann ist das überhaupt Valentinstag?
Am 14. Februar.
Okay. Danke, also. Ich habe jetzt die Ironie nicht verstanden. Ich bin glücklich, wenn.
Ich bin glücklich, wenn.
Du mir diese Frage richtig beantwortest.
Dann bist du glücklich.
Ja, ist wieder ich da.
Kann ich den Ansatz umformulieren?
Du ja, kannst. Wenn. Wenn. Also, wann bist du glücklich? Ist die Frage eigentlich.
Ja, ich habe schon sehr gedacht über das Thema und auch dieses. Ja, wann sage ich jetzt von mir, wenn ich glücklich bin und bin draufgekommen. Da gibt es auch aktuell einen Song von Grönemeyer. Ich bin jetzt kein Grönemeyer-Fan, aber es gibt einen Song, der ist Sekundenglück. Und der spricht mich total an, weil genau darum geht es nämlich. Ja. Ich weiß von Freunden, die sagen, ja, ich strebe nach Glück und wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklicher. Und daran glaube ich nicht. Ja. Mhm. Ich glaube, Momente des Glücks und die kannst du jeden Tag erfahren, wenn du bewusst lebst. In der Früh aufstehen oder ich bin glücklich, wenn ich einen guten Kaffee trinke. Oder ich bin glücklich, wenn die Sonne scheint und mir auf der Nase kitzelt. Es gibt so viele Momente jeden Tag, wo ich Glück empfinde. Mhm. Und das ist für mich auch Glück. Aber jetzt irgendwie darauf hinzuarbeiten, wo ich dann immer sage, ah, so, jetzt ist endlich das eingetreten, mein Glückszustand, daran glaube ich nicht. Oder gestern 90 Minuten Yoga, ich war fix und fertig, aber ich bin nachher glücklich, dass ich es geschafft habe. Bis ich in der Dampfkammer gelegen bin, war ich halb tot, aber ich war glücklich. Also das ist so mittlerweile meine Lebensphilosophie geworden, so dass man sich das, es gibt nicht das Glück, aber es gibt Momente des Glücks und die muss man hüten und hegen und pflegen.
Da habe ich eine Gegenfrage dazu. Wie ist es dann mit dem Unglück? Ja? Ich glaube, dieses Unglücklichsein, wie ist es dann das Gegenmodell dazu? Liegt für dich ein Unglücklichsein auch nur im Moment oder kann schon eine Situation unglücklich über längere Zeit machen?
Also bei mir ist es so, dass es natürlich Momente gibt oder Situationen oder Stunden, wo ich unglücklich bin. Mhm. Aber es sind keine Phasen, die jetzt über längere Zeitraum sind. Das kenne ich bei mir nicht.
Eigentlich meine Frage, die ich abändern wollte, ist, wann bist du glücklich in einer Beziehung? Morgens, mittags, abends?
Meistens. Wann bin ich unglücklich? Vielleicht ist das eher für mich die passende Frage.
Okay. Wann bist du unglücklich?
Wenn wir eine Auseinandersetzung haben, wo es dann um Missverständnisse geht. Zum Beispiel, es gab es auch schon, also mit meinem neuen Partner. Vor allem am Anfang, wo dann ich seine Reaktion nicht verstanden habe und der umgekehrt mir auch Dinge vorgeworfen hat. Er hat gesagt, wieso schaust du jetzt, wenn ich mit dir in die U-Bahn fahre, das geht es nicht, dass du jemand anderen anschaust. Aber, hallo, ich bin dein Mann und du hast dich mit mir zu beschäftigen. Und mir ist nicht einmal aufgefallen, weil das halt für mich so wie ich solo war, natürlich haben wir andere Männer angeschaut, aber ich verstehe auch, dass es natürlich in der jetzigen Situation dann für den Partner
wahrscheinlich ein bisschen unangenehm
abwertend, kränkend, ja, unangenehm sein kann. Ja. Mir ist das gar nicht bewusst gewesen und der hat das angesprochen. Also eigentlich habe ich es dreimal ansprechen müssen, bis ich dann wirklich verstanden habe, dass es wirklich jetzt ein Thema ist, weil ich habe schon verstanden beim ersten Mal, habe es aber dann weitergemacht, weil ich es schon wieder vergessen hatte. Also ich dachte, ja. Aber es war für ihn halt wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und bei mir gab es auch etwas, wo ich dann ein paar Mal gesagt habe, am Abend bin ich dann zu ihm gefahren, der hat Scheiß gehabt in der Arbeit und dann kam er zu ihm an und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich finde es eigentlich gar nicht so wirklich willkommen. Ne? Ich habe erwartet, wenn ich komme, dann
hat sich die Welt aufzudrehen.
Genau, ja. Und wirft sich mir in die Arme und endlich bist du da. Und, war nicht, ne? Das habe ich dann auch ein paar Mal geschluckt und dann habe ich es auch jemand angesprochen und das war echt super, dass man das dann, also da gab es dann mal ein paar Tage, wo wir uns nicht gesehen haben und wo auch etwas eine reduzierte Kommunikation war. Und dann, okay, irgendwas ist jetzt da im Busch. Also es war von beiden Seiten und dann gab es halt die Situation, wo wir uns getroffen haben und die war sehr unangenehm für mich. Also hätte es nicht unbedingt haben müssen. Ja, das waren ein paar Tage, wo ich sagen kann, da war ich jetzt nicht glücklich, weil einfach die Kommunikation zwischen uns nicht gepasst hat oder auch Missverständnisse da waren. Aber das ist total wichtig, war das auszusprechen, weil wir uns dadurch eigentlich wieder näher gekommen sind. Okay. Indem du dann verstanden hast, wie dein Partner tickt oder was er das damit meint. Ja, mit diesem.
Aber sind das dann eigentlich diese Geschichten, die man aus anderen Beziehungen schon mitnimmt? Weil, gerade bei solchen Sachen mit dem anderen anschauen in der U-Bahn, das sind oft Themen, die eigentlich schon aus einer anderen Beziehung kommen.
Richtig, ja.
Weil das dort schon Thema war.
Und weil du schon verletzt wurdest und weil
Erfahrungen
also werden. Ja, genau. Die damit deiner Person gar nichts zu tun haben. Ne?
Ja.
Und natürlich bringt der Partner das mit, das kenne ich ja von mir. Wo dann so Rezeptoren gedrückt werden, die dann bei dir etwas auslösen aus der Vergangenheit. Ja.
Ein Muster, das man schon mal gesehen hat, wahrscheinlich.
Genau, also eher Negatives meistens in dem Fall dann. Ja, stimmt.
Wir sind sehr philosophisch.
Ich fühle mich gerade sehr glücklich.
Das ist schön, das ist sehr schön. Wann bekommst du weiche Knie?
Bei Situationen, wo ich keine Kontrolle habe, weil ich zu wenig Erfahrungswerte habe oder zu wenig weiß, wie ich mich da verhalten soll.
Das ist jetzt im negativen Sinne?
Ja.
Okay.
Ach so,
also du verbindest du das mit deinem weiche Knie bekommen, ist das bei dir negativ?
Ja, das bin mir negativ besetzt.
Wirklich? Das ist ja also, das nicht lust, blöd für dich, aber
aber für uns war es
nicht. Witzig, ja. Es ist was Negatives eingefallen dazu.
Ah ja, stimmt eigentlich. Man kann, ja. Also weil wie wir die Frage vorbereitet haben, ist uns das gar nicht irgendwie in den Sinn gekommen, dass das auch negativ behaftet sein kann. Weil es war dann eher so, naja, weil ich Knie wann bekommen habe, weil ich habe so schöne Augen und der hat so eine schöne Stimme oder die Situation ist so schön, genau, Schmetterlinge im Bauch.
Okay.
Wie würdest du das dann beschreiben?
Ja, eben, das würde ich dann nicht als weiche Knie bezeichnen, sondern würde eher Bauchflimmern sagen oder sowas. Mhm. Also ich bin halt eher der emotionale
Bauchmensch.
Herzklopfen würde ich dann eher sagen. Mhm. Statt weiche Knie. Aber jetzt weiß ich, was du meinst.
Wann bekommst du einen Herzklopfen?
So dezent nachgefragt.
Also wenn jemand mit mir flirtet, den ich attraktiv finde, das finde ich schon sehr abseits von meiner Beziehung.
Also wenn du Single wärst?
Nein, auch jetzt. Also vor kurzem ist mir das passiert, dass ich
mit mir geflirtet hat. Schon auf. Was? Dass du sagen kannst, ja, natürlich, wenn ich Single bin.
Nein, das wäre nicht ehrlich. Okay. Es war vor kurzem die Situation, wo ich dachte, flirtet er jetzt mit mir? Ja, ich glaube, der flirtet mit mir, weil das ist jetzt irgendwie komisch, der schaut mich jetzt so an. Also, lächelt mich so an. Habe ich dann auch zurückgelächelt und habe gesagt, okay, das ist jetzt eigentlich falsch, weil was setze ich jetzt für Signale, ne? Wobei eh der auch eine Beziehung hatte. Das ist was.
Na dann.
Aber es war schon so, dass, da habe ich schon gemerkt, es tut es da nicht gut, muss ich zugeben.
Das ist auch so ein bisschen fürs so Ego-Streichen.
Schon, ja. Das war es aber auch immer, es war ganz klar, dass das nicht sonst irgendwas sein wird. Aber also so, wenn jemand mit mir flirtet oder ich jemanden attraktiv finde, wobei Attraktivität für mich immer was zu tun hat mit dem gewissen Süßigkeitsfaktor, sag ich mal. Also muss ich irgendwie süß ausschauen.
Okay.
Also ich finde irgendwie so Muskel-Beefcakes, sage ich mal dazu, also die finde ich nicht attraktiv. Diese abgepumpten. Ja. Also das ist mir völlig schleierhaft, was dran irgendwie sexy sein soll. Das ist nicht mein Typ einfach. Ja. Was halt schon, also gerade in der Szene halt schon auch wichtig ist. Also Sixpack und so weiter, das sind halt so Attribute, die halt zugeschrieben werden. Das ist für mich nicht so das Thema, sondern der Typ muss irgendwas haben, wo ich weich werde. Und das muss irgendwie in den Augen liegen oder im Lächeln oder in einer Bewegung. Oder
also eher so die Ausstrahlung.
Ausstrahlung, ja. Mhm. Ausstrahlung ist für mich total wichtig. Aber jetzt auch bei meinem Partner. Also das ist einfach, wo ich jemanden anschaue und wow, da fühle ich mich einfach gut. Ja. In seiner Nähe und auch wie er mir begegnet. Und die Ausstrahlung ist für mich sehr wichtig. Weniger jetzt, ob das Äußerliche perfekt ist oder irgendwas.
Kann Ausstrahlung auch intimidating sein, also irgendwie.
Wie?
Intimidating.
Intimidating, furchterregend, sowas?
Ja.
Einschüchternd.
Einschüchternd, ja.
Einschüchternd, die von dem Vis-à-vis, die Ausstellung, ja. Dass die für mich einschüchternd ist?
Also kann Ausstellung einschüchternd wirken?
Ja, sicher kann es. Hm.
Zum Beispiel? Also, wie willst du das so beschreiben? Ich versuche es mir im Kopf, mich gerade für mich zu beschreiben.
Okay. Also zu jung, zu schön.
Ja, genau, also zu irgendwas, was ich mir selber nicht zuschreibe, dass der hübscher, jünger, schöner, keine Ahnung, irgend sowas ist. Ja. Mhm. Wobei es für mich sehr viel mit der Tagesverfassung zu tun hat. Also
ja. Ich finde das sehr selbstsicher Menschen, sehr, sehr.
Unsicher bin und habe ich auch also, Tage und
andere. Ja, aber ich finde es sehr. Leute, Menschen, die wahnsinnig selbstsicher sind, die können schon ein bisschen
einschüchternd sein.
Einschüchternd sein.
Okay.
Weil nämlich gerade an Tagen, eben wie du sagst, wo man sich selbst überhaupt nicht selbstsicher fühlt.
Ich wollte das noch zu der Frage mit dem Flirten wollte ich noch was sagen oder fragen. Wie wäre es für dich zum Beispiel, wenn du deinen Freund beobachtest, wie er jetzt belanglos, also jetzt ohne Hintergründe, aber halt irgendwie ein bisschen flirtet mit jemandem? Wäre das okay für dich oder würdest du sagen, ja, oder da spielt die Musi?
Das wäre okay für mich, weil ich so sicher bin, dass das jetzt wirklich nur um die Situation geht und den Flirt und nicht.
Also das Eifersucht nicht so dein Ding?
Überhaupt nicht. Also leider für manche Partner. Weil nein, ich bin überhaupt kein eifersüchtiger Mensch. Also das, wobei ich war schon einmal, aber es war ziemlich am Anfang. Meine These ist ja, dass Eifersucht ja mit der eigenen Unsicherheit zu tun hat. Mhm. Und wenn man quasi das Gefühl hat, man kann dem Partner nicht vertrauen und ist verunsichert, das löst dann diese Eifersuchtsgefühle aus. Und am Anfang habe ich das einmal gehabt, auch bei meinem jetzigen Partner. Mhm. Wo ich gemerkt habe, verdammt, ich bin jetzt eifersüchtig. Was ist los mit mir? Da stimmt was nicht. Ich bin da sonst kein eifersüchtiger Mensch. Aber sonst nicht. Nein, weil wenn ich mal jemandem Vertrauen entgegenbringe, dann. Und das dauert. Also ich bin jetzt kein leichtgläubiger Mensch, der sich da gleich vollends. Auch bei meinem jetzigen Partner einige Monate gezögert oder mal geschaut. Ne? Ist das ein potenzieller Partner? Ich war nicht auf Partnersuche, das ist mir eher passiert. Und dann ist mir über den Satz rausgerutscht, du bist ein Mann zum Heiraten. Dann muss ich, ja, was habe ich jetzt gesagt? Ich will doch gar nicht mehr heiraten. Verdammt, das gibt es jetzt denn nicht. Worauf lasse ich mich da jetzt ein? Und was aber hinter dem Satz steht, ist einfach, ja, das ist jemand, wo ich mir wirklich vorstellen kann, auch Nähe zuzulassen, der hat einen tollen Charakter, dem kann ich vertrauen, dem kann ich auch Dinge erzählen, wo vielleicht andere schockiert sind, oder weiß ich, das ist bei ihm gut aufgehoben. Oder der kann auch, also das ist auch nicht jemand, der alles weitererzählt, der auch nicht in der Szene herumkrebst, was mir auch ein wichtiges Kriterium ist, weil das braucht nicht das ganze Tratsch und Klatschen. Das ist, ja, also wo einfach so für mich wichtige Werte. Dann, wenn die da sind, dann lasse ich mich halt auf, kann ich mich auf die Person erst einlassen.
So, wir sind jetzt bei unserem Spiel angelangt. Hätte, hätte, Fahrradkette heißt das Ganze. Und du wirst jetzt von uns mit zwei Szenarien konfrontiert. Und dann einfach deine Reaktion, auf wie deine Reaktion auf diese Szenarien wäre. Und die Brenda hat das erste Szenario für dich, das ganz gut passt, weil wir waren dort heute schon mal.
Mit dem Thema.
Ja.
Ja. Also das Szenario 1 ist, du und dein Partner habt einen gemütlichen Abend zu Hause. Schaut Netflix und das Glas Wein schmeckt ganz gut. Und dein Partner seufzt so ganz tief und sagt, morgen ist Valentinstag, es ist mein Lieblingstag im Jahr. Ich bin schon so gespannt, was du vorbereitet hast. Was tust du?
Ich denke mir, oh Gott. Und sag dann, du, ich habe gar nichts vorbereitet.
Echt?
Also, puren Realität ja. Ins Gesicht.
Wir sind wirklich sehr ehrlich zu.
Und er sagt, was ist, wenn er dann sagt, so, boah, da muss ich jetzt voll schnell irgendwo noch einen Tisch reservieren oder was total Tolles organisieren.
Na, er wird drauf sagen, aber scherzhaft, so, na, also, bin ich dir das gar nicht wert, nicht an meinen Valentinstag denke ich. So
ja, aber angenommen, du müsstest, also, angenommen, du machst jetzt was zum Valentinstag, was würdest du machen?
Oder so, dann würde ich wahrscheinlich mit ihm essen gehen. Ich glaube, das wäre das spontanste.
Aber was ist ein romantisches Essen für dich?
Ich habe nicht so romantisch.
Einfach essen.
Essen gehen.
KFC.
Zum KFC oder zum Burger. Nein.
Okay, darf man sich sogar aussuchen, was
nein, ist. Du darfst, du darfst den KFC aussuchen.
So sehr liebe ich dich.
Was, ich meine, eigentlich tue ich fast lieber, wenn ich romantisch esse, zu Hause essen. Weil da kann ich selber entscheiden, wie ich das alles herrichte mit Kerzenschein.
Wie viel man anzieht oder auch nicht.
Das hast du gesagt. Ich weiß, bin ich beim romantischen Essen.
Ja, ich hab,
und essen gehen würde ich auch. Also eher, also nichts Lautes, weil ich war letzte Woche war ich im Lokal zur Geburtstagsfeier und das war irgendwie nur mühsam, weil es war von der Geräuschkulisse so, dass ich mich nicht normal unterhalten hast können. Weil dann auch nicht, wenn es irgendwie deine Stimme so schreien musste mit. Also wenn dann irgendwas, ein gemütliches Lokal, wo es ein bisschen intimer ist und wenig Leute sind und eher ruhig ist und Kerzenschein, ganz wichtig.
Was war so dein Liebst, oder was war das beste, die beste Date-Location, wo du mal warst? Wo du sagst, so, boah, das war so eine grenzgeniale Idee.
Tut mir echt schwer.
Ich mir auch, also gerade wie ich nämlich die Frage überlege, so, was wäre das eigentlich?
Das, keine Ahnung. Also mir ist eingefallen wie Karaoke-Bar, aber das war mal so ein erstes Date.
Ein erstes Date-Karaoke-Bar. Ja. Wow. Also.
Das war aber lustig,
ja.
Haben wir dann also, unsere Lieblingssongs gesungen. Ja, klar.
Ja, also.
Ich habe griechischer Wein gesungen und er hat Walking on Sunshine.
Für mich war das natürlich eine Strafe.
Aber für ein erstes Date.
Und da gab es gute Cocktails. Und deshalb, also, das war okay, nicht der Aufhänger. Dann gab es aber auch aufgrund des Cocktails dann.
Also war es eine echte Bar oder habt ihr einfach so zum Singen?
Nein, es war schon eine Bar plus Karaoke.
Naja, ich weiß ja nicht. Wenn Cocktails gut schmecken, dann.
Singt man auch so, ne? Braucht man keinen.
Aber ich finde so übertriebene, versuchte, tolle Date-Location ist schwierig.
Ja, eben.
Das ist dann auch immer so ein bisschen awkward.
Ja, voll. Ja. Eine Freundin von mir ist einmal eingeladen worden auf ein Date, auf ein erstes Date zum romantischen Picknicken irgendwo ganz am Ende von der Donauinsel, wo man und das war einfach total creepy, weil in Wahrheit, das ist irgendwie so
menschenleer.
Ich habe schon ganz gerne hin und wieder Menschen um mich.
Gerade beim ersten Date.
Ja, eben, gell. Bist du nicht kennst du.
Beim Chef war es ein Tinder-Date, hast du nicht gesehen und dann wirst du eingeladen, mitten ins Nichts auf die Donauinsel. Ich weiß nicht, ob ich da hingehen will.
Das stimmt.
Ja, habe ich kein Bild davon. Was ist die perfekte Diary?
Was war das schlimmste oder peinlichste? Erste Date.
Karaoke singen.
Entschuldigung, war das
Scherz. Ich weiß, mit einem habe ich mich mal in einem Schullokal getroffen als erstes Date. Das würde ich zum Beispiel nicht mehr machen.
Warum?
Schullokal ist prinzipiell so, wenn du reinkommst, machen wir alle diesen hier. Dann wirst du von oben bis unten gemustert. Das ist so fleischbeschau-mäßig. Ja, dann okay. Saßen wir beide da und also hätte es gerne ein intimer schon.
Kommen jetzt zum zweiten Szenario, wenn du das erste so perfekt gelöst hast. Das zweite Szenario ist, du kommst durch widrige Umstände ins Zeugenschutzprogramm. Und du darfst dir eine neue Identität aussuchen, also einen neuen Job, ein neues Land, wenn du willst, einen neuen Namen, wenn du willst, also alles komplett von Grund auf neu. Wer wirst du in Zukunft sein?
Ich wäre ein Surflehrer auf Hawaii.
Kannst du surfen?
Nein.
Also ist ja auch so, diese Fähigkeit zu
surfen. Ja, das wäre mein. Also, ich habe auf Hawaii geheiratet und habe dort Hochzeitsreise gemacht und möchte dort auch bestattet werden. Also, meine Asche soll ins Meer gestreut werden. Und ich finde Hawaii einfach einen coolen Ort zum Leben. Wenn, dann will ich dort leben.
Ich hätte gedacht,
das macht man vorbei, surfen.
Ich hätte gedacht, dass du sagst, du willst nach Südafrika.
Zum Arbeiten, aber zum Leben nach Hawaii.
Zum Leben ohne Sorgen.
Zum Leben ohne Sorgen. Also Arbeit muss ich auch was im Zeugenschutzprogramm.
Nein, Surflehrer habe ich. Also. Ja, ein bisschen ja, was muss schon. Ein bisschen was musst du schon arbeiten. Das
ist ja nur so nebenjobmäßig, oder?
Ja. Naja, irgendwas zum Leben brauchst du halt schon.
Ich dachte, das zahlen wir dann in der Stadt.
Na, hallo. Naja, unser, also wir erzählen jetzt immer, dass unser Zeugenschutzprogramm ein bisschen speziell ist.
Ja, das ist sehr speziell.
Also ein bisschen...
Bisschen was
haben. Du musst schon was haben, was du auf das Visitenkarte draufschreiben kannst.
Okay, gut.
Also Surflehrer, glaube ich,
ist Surflehrer, schon. Surflehrer,
Surflehrer geht. Das geht, ja. Geht. Würdest du, cool. Also hast du geplant, dass du überhaupt so einen Surfkurs machst oder so?
Nein.
Na, gar nicht. Also, okay.
Aber ich finde die Vorstellung schön.
Mhm. Glaubst du, du hast da Talent dafür?
Ja, ich habe einfach gesagt, Hawaii 5.0, die Serie.
Ja.
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 Garrett. Genau, das sind meine Bilder. Genau, das sind meine Bilder. Hawaii und
Surfen. Ja, aber eigentlich Australien.
Strand und.
Ja, das sind jeder Fehler.
Mhm. Okay, ja. Macht nichts. Wird verziehen.
Auch okay. Ich finde, also bei solchen Destinationen, wo man Urlaub gemacht hat, wo man sich sehr wohl gefühlt hat, das ist eine schöne Erinnerung. Aber, ich sag mal, 365 Tage im Jahr, jeden Tag, I don't know. Glaubst du wirklich, dass du damit, dass das für dich der Platz wäre?
Wo ich glücklich werde und wo man nicht langweilig wird.
Ja.
So. Ja, na, dann wird es schwierig, weil ich meine, ich habe in Österreich meine Freunde und.
Die dürfen dich besuchen.
Ja, besuchen. Ich meine, ja, stimmt schon, Südafrika ist natürlich die andere Option. Ne? Aber Hawaii ist mir deshalb eingefallen, weil es halt dann eher das vom Easygoing-Feeling, das mir entspricht. Mhm. Südafrika wäre eher Arbeit.
Wie oft warst du schon in Hawaii?
Einmal.
Das hat dich so beeindruckt?
Ja, nein, eigentlich hätte ich geplant gehabt, heuer wieder hinzufahren. Mhm. Weil
ist halt leider ein bisschen weit weg.
Eben, also man fährt nicht so mal schnell nach. Also fliegt nicht nur schnell rüber, sondern
auf ein Wochenende.
Länger planen. Ne? Das Beamer, der da immer nicht erfunden ist, das ist echt blöd.
Also ich hab einige Bekannte, die in Ländern gewohnt haben, wo es halt immer schön ist und Sonne und Strand und also dieses Feeling, die dann schon gesagt haben nachher, ja, ich freue mich auf Winter und ich freue mich auf Jahreszeiten vor allem. Und dass immer das Sonne halt nicht das A und O sind.
Aber auf Winter freue ich mich ehrlich nie und wenn, dann wäre es für mich umgekehrt, dass ich dann entscheide, auf Urlaub zu fahren in den Winter. Und dann habe ich richtig Winter, also ist mit wirklich in den Bergen, mit Schnee und so, wie man sich Winter vorstellt. Das wäre dann eher so meins, dass ich das dann umdrehen würde. Sagen, ja, das fehlt mir jetzt, aber dann zahle ich dafür Geld, dass ich dann im Schnee einen Skifahren kann und so weiter. Das würde ich dann machen, wenn ich auf Hawaii lebe, dann würde ich wahrscheinlich in den Winter fahren auf Urlaub.
Ich mag Winter. Also ich mag, so wie du sagst, also so richtig Winter mit wirklichem Schnee.
Find ja, schön. Aber, das ich
aber so halt wie im Winter ist halt grauslich. Ihr könnt alle nach Salzburg fahren, wenn ihr wollt. Joi. Aber wie im Winter ist trotzdem grauslich.
Joi.
Gute Option zu haben. Ich mag Winter schon. Wien Winter oder Salzburg Winter? Nein, sagen wir so, ich mag kühles Wetter.
Okay, gut,
ja. Ja, das ist aber was anderes.
Das kannst du im Frühling auch haben.
Nee. Die Frau Körnerin ist heute etwas klugscheißerisch. Ich habe gestern.
Jetzt ein bisschen streiten, soll ich dabei ausgehen. Komm dann bitte.
Nein, streiten war das noch nicht. Ich hab gestern jemandem erzählt, dass du zu uns zum Podcast zu Gast kommst und habe das erste Mal gesagt: Morgen ist bei uns im Podcast. Der Christian und die Christiana nicht so, oh shit, das könnte schwer sein. Name ist technisch etwas eine Herausforderung. Mhm. Aber wenn das Zeugenschutzprogramm jetzt ein bisschen anders wäre?
Wie anders?
Dass es die Folge
geben muss.
Auch das. Aber dass die Folge geben wird, wo du hinkommen musst und ist dann sowas wie Nordschweden.
Also wo ich muss.
Ja. Oder so Island oder so, wo es halt viel dunkel und viel kalt ist. Also könntest du dich anpassen und sagen, okay gut, ich schalte mein Leben schon so, dass ich zufrieden bin. Oder wäre das etwas für dich, was dich wirklich unglücklich macht auf Dauer?
Also die Vorstellung macht mir schon Angst und ich werde wahrscheinlich zum Alkoholiker.
Aber du hast dann viel Zeit für Romantik, wenn es dunkel ist. Mit Kerzen und so.
Das haben wir eigentlich noch gar nicht gefragt. Bist du romantisch? Oder bist, würdest du dich als Romantiker einschätzen? Ja, schon. Ja, gut, hätte ich auch. Also
jetzt nicht immer und dauerhaft, aber, aber so romantisches Abendessen oder ein Abend bei Kerzenschein am Teppich mit wenig Quant und so.
In Nordschweden.
Am Bärenfell. Vom Kopf von dem Kamin, so das ist das Bild. Was ich gemacht habe, was ich unbedingt mal machen möchte, ist auf einer Hütte so ein Wochenende verbringen. Das habe ich überhaupt noch nie gemacht.
So Last Christmas Vibes.
Ja, sowas in der Richtung. Nein, also das ist für mich auch urlaubstechnisch, ich würde dort nie auf Urlaub hinfahren. Ich zahle nicht Geld, damit ich in die Kälte ja. auf Norland, Nord, was, Norwegen oder
Nordschweden. Sind jetzt am Ende angekommen. Es war super spannend mal wieder. Gibt es noch irgendwas, was du uns gerne sagen möchtest oder was du auch unseren Hörern mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht in puncto auf Auslandsaufenthalt, falls man was Karitatives machen möchte oder etwas in Richtung Entwicklungszusammenarbeit und so weiter, würde ich vorschlagen, dass man nicht so diese klassischen Anbieter nimmt, wo man dann für 3 Wochen runterfährt und in einem Waisenhaus für die kleinen Kinder das Essen austeilt. Und das macht sich zwar gut im Lebenslauf, ist aber nicht nachhaltig wieder für die Leute da unten. Noch finde ich es gut, wenn da ständig Beziehungsabbrüche sind, weil die Kinder stellen sich dann auf dich ein und dann bist du gleich wieder weg. Du hast halt schöne Selfies gemacht und hast was im Lebenslauf. Also wenn man sowas machen will, dann würde ich empfehlen, noch mehr Zeit dafür zu verwenden und wirklich ein ganzes Semester oder so hinzufahren und das entweder mit einem Studium zu verknüpfen oder halt Volunteering zu machen bei einer NGO, am besten einer von dort, die auch die Land und Leute gut kennt und die am besten weiß, wie sie sich einsetzen können dort.
Was so gebraucht wird vielleicht.
Und was gebraucht wird, genau.
Weil ich kenne das auch Flüchtlingshilfe, dass, ich meine, es ist halt das Schlimme, dass die Leute sehr gern alles für Kinder tun, aber auch wenn man dann schon sagt, also wir hätten jetzt schon Windeln für...
Gehen schon über.
Ja, und so. Wir bräuchten aber jetzt eigentlich Zahnpasta und so. Und da hat er gesagt, ich will nur was für Kinder tun. Und ich weiß, ich verstehe dieses Ziel, oder was man dann, dass man das Gefühl hat, man muss immer Kindern helfen. Und das ist auch wichtig. Aber ich glaube, man muss dann auch den Organisationen vertrauen, dass sie wissen, was gerade gebraucht wird. Danke, dass du da warst und dass du so offen warst. Das war echt ein spannendes Gespräch.
Gerne, und hat mir auch großen Spaß gemacht.
Danke, Christiane.
Danke, Christiane. Danke, Brenda.
Das hast du gesagt. Ja, also vielen Dank. Und es war echt interessant. Und ich glaube, es ist oft gar nicht so leicht, über so Beziehungs- und Gefühlssachen zu sprechen. Deswegen ein besonderes Danke, dass du so ehrlich warst. Und Christiane, das ist die allerletzte Frage.
Allerletzte Frage. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Kaffee Latte, also mit Milch und Milchschaum.